Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs, bei dem wir zuletzt nun irgendwie eine kleine längere Sommerpause hatten. Es stehen immer noch die ganzen Veröffentlichungen an der diversen Panels, die ich beim Comic-Festival in München moderiert habe. Und ich kann euch sagen, die werden kommen, ganz sicher. Aber ich wollte mir jetzt hier auf jeden Fall nicht die Gelegenheit nehmen lassen, diesen quasi das Comeback nach der Sommerpause mit zwei Interviews zu beginnen in dieser Ausgabe. Und währenddessen das zweite Gespräch mit dem Adrian von Bauer stattfinden wird, der ja aktuell den Heavy Saurus Comic bei Carlsen Comics veröffentlicht, hatte ich außerdem noch in den letzten Nächten die Gelegenheit, vorab als PDF etwas zu lesen, das mich sehr beeindruckt hat, weil es mich ein bisschen erinnert an viele andere Comics, die ich auch sehr gern gelesen habe. Ich möchte da nur mal exemplarisch zwei aktuellere Beispiele rausgreifen, die, wenn man so, ich mag keine Schublade, aber man könnte sie in eine Schublade legen. Das ist zum einen Jovan Tore von Daniel Eichinger und aber auch Requiem von Albert Mittringer, das vor einigen Jahren beim Zwechel Verlag erschienen ist. Beides sind Schwarz-Weiß-Comic mit einem hohen grafischen Anspruch, möchte ich sagen, mit viel Details und vor allem auch viel Kontrastwerte, da ist viel Schwarz-Weiß-Arbeit drin. Also Dinge, die mich unfassbar ansprechen, aber auch eine gewisse Melancholie und Schwere mitbringen. Und nun habe ich die Gelegenheit gehabt, ein aktuelles Werk zu lesen, das es beim Reprodukt Verlag zu kaufen und damit auch zu lesen gibt. Und dann habe ich mir überlegt, ey, ist mitten in der Nacht, schreibst du doch mal die Person an, die ihn geschrieben hat und gezeichnet und eben erstellt hat. Und sie hatte auch noch Bock, sich heute hier mit uns zusammen im Internet zu treffen und über sich und ihre Arbeit zu sprechen. Ich freue mich mega, dass sie da ist. Hallo und herzlich willkommen, Judith Kranz.
Hallo, ja. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du Bock hattest auf den Spaß heute. Das ist für mich ein Comic gewesen, der mich wirklich total beeindruckt hat. Und dann habe ich noch ein bisschen auf konkret Instagram und Co. rumgeschaut und habe gesehen, dass du da scheinbar am hohen Norden ansässig bist. Vielleicht kannst du uns unwissenden Laien mal einen Kurzabriss geben von deiner Vita. Wie bist du eigentlich zum Comic gekommen?
Ich bin eigentlich über die HAW, also die Hochschule für angewandte Wissenschaften, zum Comic gekommen, weil da habe ich 2016 mein Studium begonnen. Ich habe Illustration studiert und habe da meinen Bachelor begonnen. Und ja, ich habe ich hatte davor gar nicht so vor, unbedingt im Bereich Comic zu arbeiten, aber es hat mich einfach dann irgendwie dahin gezogen. Also ich habe erstmal viele verschiedene Kurse gemacht. Man kann ja sich in viele Bereiche spezialisieren, sei es jetzt Buchillu oder Wissenschaftsillustration oder auch interaktive Illu und Games. Aber ich bin dann eher bei der grafischen Erzählung gelandet. Der Bereich wird von Anke Feuchtenberger unterrichtet.
Eine Institution der deutschen Comiclandschaft. Wer Anke nicht kennt, muss aber einiges nachholen. Also was da, also auch da schwärme ich schon lange von einem großen Special mit ihr. Ich habe sogar schon mal mit ihr privat telefoniert. Dazu dann an anderer Stelle mal mehr. Und da merke ich schon, da hast du offensichtlich einen guten, gute Menschen gehabt, die dich an das Medium ein Stück weit ranführen konnten. Wie war das eigentlich vorm Studium? Hast du selbst privat irgendwie auch schon mit Comics mal zu tun gehabt? Bist du so eine Person, die vielleicht, wie das viele andere rein statistisch auch haben, diese riesengroße, keine Ahnung, Asterix- und Obelix-Sammlung haben oder in die Taschenbücher oder Mangas reingeschaut haben? Wie war es denn vorab vorm Studium?
Ich habe als Kind ein paar Jahre in Frankreich gelebt und da ist ja, ich meine, Frankreich ist viel Comic-affiner. Das hat auch eine viel größeren kulturellen Stellenwert. Und da bin ich natürlich schon in Berührung gekommen mit Comics. Und das hat mich schon fasziniert. Aber das, als wir dann zurück in Deutschland waren, hat sich das so wieder ein bisschen abgeebbt. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang so als Jugendliche Manga begeistert und habe auch versucht, in dem Stil zu zeichnen. Und dann aber war wieder ganz lange nichts bis zur HAW. Also ich habe vor meinem Studium an der HAW habe ich Kunstgeschichte studiert in Wien und habe da meinen Bachelor gemacht. Aber ja, da war dann erstmal nichts mit Comic.
Aber das ist spannend, dass du sagst, dass du als Jugendliche dich als Mangaka versucht hast oder zumindest mangaeske Dinge gezeichnet hast. Warum hast du das jetzt nicht weiterverfolgt in deinem aktuellen Werk Soma? Generell, warum ist es kein Manga geworden?
Ach, ich glaube, da muss ich kurz nachdenken.
Die Frage ist deswegen auch so ein bisschen bösartig, weil ich in vielen Gesprächen in den letzten Jahren zuletzt den Eindruck hatte, als wäre gerade im europäischen Raum es oftmals so, als würden beide Stile, also der eher Manga-eske und der eher Comic-hafte, wie auch immer die sich im Detail dann definieren, ein bisschen verschmelzen. Dass es in Europa oftmals da wirklich Mischformen gibt. Deswegen auch so ein bisschen diese Fangfrage, warum es nicht deutlich Manga-esker zum Beispiel geworden ist.
Also ich würde sagen, ich hatte schon, also es gab Einflüsse. Also zum Beispiel ein ganz großer Einfluss waren für mich die Studio Ghibli-Filme. Und ich finde, man sieht zum Beispiel schon, dass meine Figuren, also die Soma mit ihren Masken, haben ja auch eine Ähnlichkeit zum Beispiel zu den Waldgeistern in Prinzessin Mononoke in dem Film. Also ich glaube, das war jetzt natürlich nicht bewusst gemacht, aber als ich auf die Idee für die Masken gekommen bin, musste ich zum Beispiel daran stark denken. Und oder auch das Umgesicht aus Chirus Reise ins Zauberland. Also, und es sind ja auch Anime-Filme, würde ich jetzt sagen. Mhm, also es gibt, absolut. Ich glaube, ich habe viel mitgenommen, aber habe auch meinen eigenen Stil entwickelt, würde ich sagen. Und das irgendwie vermischt.
Den hast du definitiv entwickelt und der war es auch, der mich so begeistert hat. Ich bin jemand, der auf tolle Artworks sofort anspringt und die habe ich hier in deinem aktuellen Buch Soma gefunden, auf das wir jetzt, keine Sorge, gleich ganz im Detail zu sprechen kommen werden. Auf, ich halte das kurz für die Statistik fest. 192 Seiten findet ihr in Schwarz-Weiß auf ca. 18,4 x 20,2 cm. Ein tolles Hardcover für gerade mal 29 €, das ich vorab digital lesen konnte. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie das gedruckte Buch aussieht. Aber schon da war es so, dass ich also, das sind ja alles, also ich sag das ständig, aber das ist ja auch so, das sind ja alles kleine geile Wimmelbilder. Ich will ja alles in Ruhe mir anschauen und kann nur erahnen, wie lange du dran gesessen und gearbeitet haben musst. Aber vielleicht gehen wir davon nochmal ein Stück weg und gucken uns erstmal den, ist ein bisschen technisch, aber Produktionsprozess von Soma an. Das ist Teil deines Studiums gewesen, richtig?
Soma war meine Bachelorarbeit, aber halt nur ein kleiner Teil davon. Also ich habe diesen Prolog ohne Worte und noch paar Seiten mehr gezeichnet, und halt ein Konzept für das Buch gehabt, aber noch nicht das komplette fertig, aber es war genau ein Teil davon.
Das heißt, die Bachelorarbeit war dann dieser Prolog selbst oder noch irgendwie ein Textanteil dazu? Wie läuft das eigentlich ab bei dir und meinetwegen exemplarisch für die HAW?
Nee, ich hatte mir schon eine Geschichte ausgedacht, obwohl sie damals viel kürzer war und anders noch ein bisschen. Also es war nicht komplett das gleiche wie jetzt, aber ich hatte noch nicht alles ausgeführt. Auch von dieser veränderten Geschichte hatte ich noch nicht alles fertig gezeichnet, sondern halt diesen Prolog, ist noch genau gleich wie jetzt im Buch, aber der Teil danach war, war einfach noch nicht fertig und auch noch ein bisschen anders gedacht.
In Soma steckt ja so viel drin und ich denke, dass auch ein Buch, das sich anbietet, es zu interpretieren, würde ich jetzt als eine Person, die es gelesen hat, den Versuch starten wollen, zu erzählen, wovon Soma eigentlich handelt, dann handelt Soma von der titelgebenden Volk der Soma. Die leben in einer schätzungsweise eher postapokalyptischen Welt und sagen wir mal in einer Zusammenarbeit, in einer Symbiose mit einer ganz speziellen Pflanze ist dieses Volk in der Lage, quasi am Leben zu bleiben, musste aber diverse Lebenseinbußen in Kauf nehmen, wenn halt Wasser, Erde und Luft verschmutzt sind, trägt also beispielsweise auch die von dir genannten Masken und eben zum Beispiel auch Anzüge zum Schutz eben dieser Figuren. Und das fand ich ja schon so ein bisschen geil. Also das fand ich sehr faszinierend. Ich mag düstere Sachen und gerade auch, wenn einem nicht alles so aufs Butterbrot geschmiert wird und man sich da selbst so ein bisschen drüber nachdenken muss. Steckt sehr viel drin, sehr viele Aspekte und zu allen werde ich jetzt eine super schlaue Frage stellen, keine Sorge. zum Beispiel auch die Frage mit der Botanik, ne? Also letztlich ist hier die Pflanzenwelt eine sehr wichtige und auch ein wesentlicher Bestandteil. Bist du Floristin, Botanikerin? Bist du einfach interessiert an solchen Themen?
Nee, eigentlich nicht so sehr. Ich muss sagen, die Idee für diese Pflanzen kam mir schon dadurch, dass ich zu der Zeit begonnen hatte, so Avocadokerne einzupflanzen. Und da hatte ich einen, der irgendwie total abgegangen ist. Also der hat super gewachsen in kürzester Zeit, war die Pflanze irgendwie einen Meter hoch. Und ich war sehr stolz auf diese Pflanze und habe viel gezeichnet. Und genau kam dann die Idee, das Motiv zu benutzen. Aber sonst bin ich nicht groß in Botanik, muss ich zugeben.
Das verstehe ich. Hast du also auch immer in Städten gewohnt, so wie ich?
Ja.
Ja. Das Ganze kommt ja nun auch wirklich, also ich interpretiere, und es ist auch relativ offensichtlich, da eine recht dystopische, apokalyptische Welt, in der das Ganze spielt. Ist es richtig? Mhm. Sind auch das Facetten, die dich in Geschichten interessieren?
Ja. Ich glaube, da war ein großer Einfluss Science-Fiction-Filme, weil ich bin als Kind, ich bin mit recht vielen Science-Fiction-Filmen aufgewachsen, so wie Star Wars, Alien oder Blade Runner, The Thing, also so, diese alten Science-Fiction-Filme, und die haben mich immer sehr fasziniert, irgendwie als Kind, aber auch schon sehr gegruselt auch, aber irgendwie hatten die immer so eine tolle Atmosphäre, aber das sind oft ja sehr apokalyptische, also, ja, schon, ja, düstere Szenarien einfach, würde ich sagen.
Absolut. Typisch Science-Fiction, also bis auf Star Trek gibt es da selten Utopien. Das sind immer eher negative Sachen. Und das heißt, du bist auch ein kleiner Sci-Fi-Fan?
Ja, schon, würde ich sagen. Zumindest sehr stark davon geprägt.
Und eben in jener Welt leben die Soma. Das ist ja ein ganzes Volk, ne? Das ist ja nicht nur eine Familie. Und was zeichnet denn aus deiner Sicht die Soma aus? Was ist das? Was sind das für Lebewesen? Und vielleicht spoilen wir das letzte Kapitel da an der Stelle noch nicht.
Ich meine, die Soma sind keine Menschen, aber sie sind einfach schon sehr menschenähnliche Wesen. Nur mussten sie lernen, in dieser fürchterlichen Welt, also in dieser Welt, die ihnen eigentlich total feindlich gegenübersteht, da alles verseucht ist. Sie können, also wenn sie ihre Schutzanzüge ausziehen, dann zerfallen sie zu Staub. Also es ist so eine sehr feindliche Umgebung, und sie mussten irgendwie lernen, damit klarzukommen und sich anzupassen. Und irgendwann hatte sich dann so ein hoher Rat gebildet, der irgendwie so eine Ordnung und eine Führung in die ganze Sache brachte. Jedoch leider dann, wie sich dann auch langsam in der Geschichte rausstellt, vielleicht nicht nur wohlwollend ist. Sagen es mal so.
Dass die Führungsriege in den Science-Fiction-Dystopien vielleicht nicht immer das Beste für alle will, das ist auch so. wenn man die Soma sieht, was sind die Soma? Die Soma sind offensichtlich, so viel sieht man sofort auch schon auf der Leseprobe auf der Seite von Reprodukt, die ihr euch, liebes Publikum, gerne mal anschauen könnt. Da sieht man halt, das sind irgendwelche Figuren, die haben offensichtlich, wie wir Menschen, auch vier Gliedmaßen und eine Maske auf und tragen halt diese Anzüge, von denen wir schon gesprochen haben. Die erinnern mich so ein bisschen an so Schutzanzüge von eben meinetwegen Strahlenunfällen oder meinetwegen auch so vom Malern in der Wohnung, ne? Wenn man so die Decke malern will und die ganze Farbe nicht im Gesicht gebrauchen kann. Daran erinnere das so ein bisschen, und da kam mir die Idee, kann es sein, dass du hier vielleicht auch ein Stück weit von Corona inspiriert worden bist und dieses Abstand halten und Masken tragen? Spielt das eine Rolle oder ist das Zufall?
Nee, mir kam die Idee schon 2019, also es war noch davor. Aber ich musste dann viel dran denken während Corona und hatte auch ein bisschen Angst, dass man das vielleicht irgendwie dann falsch verstehen könnte in irgendeiner Form, dass ich irgendwie, dass alles nicht stimmt mit den Masken oder irgendwie sowas, ja.
Wir sehen ja auch, ich will nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so viel spoil, und letztlich Spoiler auch relativ, weil das, am Ende gibt es natürlich noch eine große Veränderung und ein Reveal, wenn man so will, den werden wir hier nicht vorwegnehmen, aber es gibt natürlich einfach auch verschiedene Aspekte, bevor wir uns gleich dem Artwork nochmal annähern, was ja wirklich, also allein, das war tatsächlich auch der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, ist das ja, die tragen ja alle diese Masken, und auch ein Teilaspekt, den wir dann bei Corona auch gemerkt haben, dass wir hinter den Masken letztlich ja gar nicht unsere Emotionen so gut zeigen können. Mimik und so verschwindet völlig, und ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich eine Herausforderung gewesen ist, Figuren zu zeigen, die letztlich immer hinter diesen Masken sind und keinerlei Mimik präsentieren können. Wie bist du da rangegangen? Wie hast du das vielleicht zum Thema gemacht? Hast du da andere Wege gefunden, Emotionen auszudrücken?
Ja, das war wirklich manchmal richtig schwierig. Ich habe versucht, dann viel über Körpersprache rüberzubringen und einfach und über, ja, über andere Mittel wie, wie mache ich das Bild vielleicht dramatischer, wo setze ich so den Blickwinkel hin, dass es halt das Gefühl trotzdem übermittelt irgendwie.
Mhm. Viele der Gefühle, die ich beim Lesen hatte, die habe ich natürlich nicht zwanghaft durch die auch immer eher kurzen Dialoge, sondern wirklich eben durch die Bildinszenierung und generell einfach durchs Artwork und die Präsentation der Geschichte selbst letztlich wahrgenommen. Viel dieses von diesem Bedrückenden, also wenn wir uns konkret mal auf diesen Prolog stürzen wollen, der weitestgehend ohne Sprache auskommt, zumindest zu Beginn, das ist einfach unfassbar düster. Da passiert irgendwas Abstraktes. Irgendwer wird da, so viel kann man, das ist das erste Kapitel, das würde jetzt inhaltlich mal ein Stück weit vorwegnehmen. Jemand wird gefühlt geopfert. Und ob das wirklich ein Opfern ist oder nicht, das müsst ihr dein liebes Publikum selbst rausbekommen. Aber ganz viel von dem, was ich da so an Gefühlen wahrnehme, da war ich dann auf meine Empathie irgendwie zurückgeworfen und musste das irgendwie so wahrnehmen. Und es ist dir wirklich geglückt, hier eine Geschichte zu erzählen, die, naja, eben vor allem für mich durchs Artwork präsentiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar viel Arbeit gewesen ist. Du hast im Studium angefangen, 2019 kam die Idee dazu, hast dann also offensichtlich wahrscheinlich 5 Jahre dran gearbeitet. Ja. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du da so an diese Designs gegangen, an das Konzeptionelle, an den Aufbau des Artworks?
Ja, ich arbeite recht wenig mit Storyboard, weil ich immer sehr schnell dazu tendiere, die Bilder dann zu sehr auszumalen, habe ich gemerkt. Also ich habe immer mit so ganz kleine Vorzeichnungen gemacht, die aber auch so, ich glaube, die niemand sonst erkennt, außer ich, was da drauf ist, und bin dann direkt aber dann schon zum Blatt, also zur Zeichnung gegangen. Und das hat sich dann oft natürlich auch nochmal sehr geändert, aber ich habe sehr lange einfach an den Zeichnungen gesessen und da halt auch sehr viel wieder verworfen und wieder radiert und also manchmal ist das Papier auch ein bisschen schon in Mitleidenschaft gezogen worden, also so, dass man das richtig an ein paar Stellen auch richtig sieht, aber ja habe sehr kurz eigentlich nur an diesem Prozess davor gesessen und dann halt, damit ich möglichst viel Zeit halt auch für danach habe.
Egal, welches Bild man sich anschaut, ich würde sofort glauben, dass man sehr, sehr viel Zeit braucht, um diese Artworks zu zeichnen. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz abholen. Ich bin ja wirklich nur Laie. Ist das Bleistift, ist das Kohle? Was sehe ich hier eigentlich und habe ich richtig verstanden, dass es auf Papier entstanden ist?
Ja, genau. Das sind alles auf Papier. Genau, einfach mit Bleistiften in verschiedenen Stärken. Ja.
Mhm. Das Bleistift in verschiedenen Stärken und auch sehr viel, ja, also viel passiert ja einfach mit Licht und Schatten, mit dichteren Texturen und mit weniger Texten. Wie macht man das? Also wenn ich eine Figur habe, die jetzt meinetwegen von hinten angeleuchtet wird, vielleicht fürs Publikum, wir sind ein Audio-Podcast, leider kann das Publikum das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht sehen, sondern muss ich dann wohl oder über das Buch kaufen. Wie macht man Licht und Schatten mit dem Bleistift?
Naja, Licht lässt man einfach weiß, würde ich sagen. Also da macht man nichts. Also natürlich je nachdem, wie viel Licht irgendwo drauf fällt. Aber Schatten, ja, das sind viel Schraffuren. Jedoch war mir, ich glaube, was wichtig ist, wenn man irgendwie möchte, dass es plastisch aussieht, dass man halt dass der Schatten auch oft der Form folgt. Also wenn etwas rund ist, dann ist die Schraffur auch rund. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also einfach, dass die Bleistifte, die ich dann verwendet wurden halt dann umso dunkler auch. Also dann habe ich dann halt einen Bleistift mit Stärke B4 benutzt und nicht mit HB oder sowas. Also oder noch dunklere Bleistifte.
Das heißt, dein Arbeitsplatz war dann so eine Art Ansammlung an verschiedenen Bleistiftstärken, die alle vor dir aufgereiht standen und dann von dir benutzt werden wollten.
Ja, ungefähr, ja. Und ganz viel radiert habe ich.
Was, ich könnte nie so sauber radieren, dass man das nicht sehen würde. Also ich weiß, vielleicht hast du nachbearbeitet, keine Ahnung, aber ich habe hier keine Radierung gesehen. Okay, Bleistift.
Also es gibt ja auch Radierstifte.
Aha. Also wo man so dann Striche rausradieren kann oder so.
Genau, die so besonders dünn, schmal sind. Also den habe ich ganz viel benutzt. Und aber ein bisschen nachbearbeitet habe ich auch. Also ich habe Nach Scannen und Bildbearbeiten, also so Tonwertkorrekturen, so habe ich schon zum Beispiel die Sprechblasen heller gemacht oder an ganz oder die Augen, also die Löcher in den Masken heller gemacht. Solche Sachen habe ich schon gemacht.
Liebe Jude, unser Gespräch neigt sich leider schon dem Ende, auch wenn ich noch ganz viele Fragen hätte, unter anderem, wie du an die Maskendesigns gegangen bist und so, die sehen ja alle auch individuell aus. Würde ich vielleicht gerne noch mal kurz auf Reprodukt zu sprechen kommen, bei denen du ja das Buch nun auch veröffentlichst. Vielleicht kannst du uns noch kurz abholen, weil dieser Podcast auch von vielen Menschen gehört wird, die letztlich ja in der Comic-Szene neu sind oder eben sich für dieses kreativen und auch vor allem wirtschaftlichen Ansatz interessieren. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Reprodukt?
Nachdem ich halt meine Bachelorarbeit abgegeben hatte und ich war ja noch nicht fertig mit meinem Projekt, also mit Soma, und da hatte ich aber das Gefühl, ich werde das nicht fertig machen, wenn es nicht irgendwie irgendwann veröffentlicht wird, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Und also wenn es nicht irgendwie, ja, irgendwann gezeigt wird, und dann habe ich einfach mein Manuskript, also den damaligen Stand von Soma, an Reprodukt geschickt und habe es ihnen angeboten, also per Mail einfach, und habe ihn gefragt, ob sie es dann vielleicht veröffentlichen wollen und wenn es fertig ist. Und das war ich super froh, als ich dann eine Zusage bekommen habe. Aber sie haben auch gemeint, ob ich es nicht noch länger machen möchte. Und dann habe ich sogar noch eine Lektorin zur Seite gestellt bekommen, die mir mit so sprachlichen Sachen und auch inhaltlichen Sachen geholfen hat noch. Und dann habe ich es noch ein paar Jahre weiter dran gearbeitet.
Also da bist du ja nun wirklich mit ganz tollen Leuten am Start gewesen. Ich kenne jetzt beispielsweise den Sascha Hommer, aber kenne auch die Heike Drescher, mit der du da wahrscheinlich bei Reprodukt zusammengearbeitet hast. Oder hat die nur die Korrekturen gemacht?
Ich habe Lektorin gesagt. Das ist, also Sascha war auch mein Lektor. Davor war es Katrin Klingner. Also die haben das zu zweit gemacht. Ja. Und dann aber so um die Herstellung hat sich bei mir Alexandra Rügler gekümmert.
Judith, dann war es auch schon. Unser Gespräch ist leider aber sicher vorbei. Ich kann euch das Publikum dringend noch empfehlen, dass ihr, wenn ihr das hier frisch nach dem Release hört, immer besser noch fix nach Hamburg fahrt. Da ist nämlich mal wieder das Comic Festival Hamburg. Und soweit ich im Vorabgespräch mitbekommen habe, bist du da auch wieder dieses Jahr mit dabei, richtig, Judith?
Ja, ich hab sogar eine Ausstellung in der Glaserei. Also kommt sehr gerne vorbei.
Und dann knipst Fotos und teilt das überall, damit ich davon auch was sehen kann, denn ich bin zu der Zeit im Urlaub. Liebe Leute, es war mir eine wahre Freude. Liebe Judith, auch vielen Dank an dich. Alle relevanten Links zu dir und deiner Arbeit gibt es wie immer in den Shownotes. Und damit erstmal tschüss und vielen Dank.
Ich danke. Tschüss.
Da beginnt ja nun der zweite Teil eben der aktuellen Ausgabe des Telestammtischs, und ich habe euch schon angekündigt, hier heute jemanden begrüßen zu dürfen in der Runde, mit dem ich über Comics sprechen möchte, auch jemanden, den wir schon kennen, denn er ist hier beim Telestammtisch vor gar nicht allzu langer Zeit auch zu Gast gewesen bei einem super duper Spezial, das wir gemacht haben zu Invincible, war am Start und hat ja einfach mit mir ein bisschen über Invincible gesprochen, was ich persönlich total gut finde, weil ich Invincible gut finde und er hat das, glaube ich, auch nicht so ganz scheiße gefunden. Er ist wieder mit am Start. Er ist offensichtlich also schon mal, das haben wir gerade geklärt, er ist Comic-Fan, aber er ist definitiv auch Comic-Künstler und hat im Laufe der letzten Jahre so einiges präsentiert. Ich habe Lesungen von ihm sehen dürfen, ich habe Comics von ihm gelesen. Er ist eines der Masterminds hinter Shazam gewesen und allein das ist was, wofür mir immer garantiert mal Lebenswerkmedaillen aus dem Hals hängen müsste. Dabei ist er noch gar nicht so alt. Und nun wollen wir reden über Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mal schauen, ob das passiert oder nicht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
Zumindest den Rock'n'Roll-Part. Ich bin der Adrian. Hi.
Moinsen, Adrian. Ja, mega. Also wir haben, und wann haben wir uns eigentlich mal kennengelernt? Ich glaube, warst du damals vor vielen Jahren auf der Buchmesse zusammen mit Katja in Frankfurt?
Ja, genau. Ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Da gab es so einen großen Comic-Solidarity-Stand, wo wir dann auch mit Shazam vertreten waren. Schöne große Stand in Regenbogenfarben und da hattest du mir irgendwie zum ersten Mal ein Mikro vor die Nase gehalten.
Wie schön, da wird mir gleich ganz warm ums Herz, wenn du das so nostalgisch erzählst. Denn du hast ja nicht ohne Grund gesessen, denn du bist, das habe ich schon angekündigt, auch Comic-Künstler. Du machst super duper viel. Ich kann mich auch erinnern, ich habe beispielsweise von dir auch diesen Isar Palace gelesen. Das war ein Ausschnitt aus dem Zombie-Universum. Wer hat da eigentlich gerade die Rechte? Wer darf gerade offiziell Zombie-Comics machen?
Also Zombie-Comics darf, glaube ich, jeder machen.
Ja.
Zumal, ich glaube damals, als George Romero sich nicht das Copyright für Night of the Living Dead gesichert hat, war das offiziell offen für alle. Nee, aber die Toten, die
das
Reihe,
meine ich, genau, die Toten,
genau, die Toten genau. Ist die Reihe, in der damals mein Band Isa Palace erschienen ist. Und das war beim Zwerchfell Verlag. Zwischendurch war die Reihe auch mal bei Panini, dann später wieder beim Zwerchfell Verlag. Aber leider gibt's ja den Zwerchfell Verlag nicht mehr so richtig. Und die Reihe ist damit auch erstmal beendet.
Ja. Ach ja, ich verstehe. Aber dass die Jungs hinter dem Verlag noch gibt, bin ich mir sicher, dass wenn man da jetzt unbedingt was machen wollen würde, man da bestimmt in irgendeiner Form rankäme. Genau, das war so das letzte abgeschlossene Buch, das ich von dir kannte. Ist da zwischenzeitlich noch was passiert? Jetzt bis zu Heavysaurus?
Dazwischen ist nur, ging der Sam noch eine Weile weiter. Also vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir jetzt unsere Abschlussausgabe Coming of Age veröffentlicht. Da war auch ein längerer Comic von mir drin und ja, hier und da habe ich noch so ein paar kleine Sachen gemacht, aber jetzt Heavysaurus ist so mein erstes größeres Werk seit einer Weile.
Ja, das ist immer, bist auch ein gutes Beispiel für jemand, der halt nebenbei, das klingt so nebenbeilich, aber ist es gar nicht, halt natürlich auch viele von diesen Illustrationsjobs macht. Und ich erzähle immer wieder gern, wenn ich auf dich zu sprechen komme, dass du ja unter anderem, also machst ja ganz viele Illustrationsaufträge, auch so im Marketing- und Werbungsbereich. Und da gibt's unter anderem auch was von den Menschen, die mir hier die Fritzbox produziert haben, die an meiner Wand hängen, über die wir gerade dieses Gespräch führen. Da hast du auch was gemacht, richtig?
Ja, genau, die haben irgendwie vor ein paar Jahren hatten die sich mal so Superhelden ausgedacht, also Fritzbox, der Held, und dann gab's irgendwie noch Powerline und den Repeater Peter, und das haben die sich so als
geil.
Haben die sich so als Superhelden-Team ausgedacht, und da die durfte ich zeichnen und so ein paar kleine Comicstrips mit denen machen.
Ach, wie schön. Ja, das auch einfach so eine von diesen Sachen, die ich immer toll finde. Ich habe letztens den Marius Pavlitzer auf der Bühne gehabt, und da habe ich gesehen, dass der was gemacht hat für so eine Mehr-Tanken-App, die ich auch privat benutze, so eine App, wo man halt einfach rausbekommt, was der günstigste Tankpreis um die Ecke gerade ist. Und dieses Logo und dieses Symbol von denen, das ich wirklich jeden Tag auf meinem Display sehe, oder fast jeden Tag, das hat er gemacht. Und ich finde das immer putzig, wenn man da so auch mal so ein bisschen fernab der eigentlichen Comics da so eine Verbindung hat. Nun, lieber Adrian, wollen wir uns heute über Heavysaurus unterhalten, und das ist durchaus was ich kenne. Vielleicht trotzdem nochmal vorab auch mal über zu deinem Musikgeschmack letztlich, denn ich kann mir vorstellen, dass der sehr abwechslungsreich ist. Wie stehst du denn eigentlich zum Rock'n'Roll und zum Metal?
Ja, ich bin gar nicht so ein richtiger Metalhead. Ich habe als Teenager auch mal so ein bisschen irgendwie Metallica oder so gehört. Ich stand eher so auf so Pop-Metal, irgendwie so Him oder Evanescence und so Zeug habe ich so als Teenie gehört. Also ein bisschen härterer Musik, vielleicht noch so die frühen Sachen von Muse und so. War mein Ding. Ansonsten höre ich eigentlich mehr so Indie-Rock und viel Pop, und irgendwie gerade finde ich Chapel Roan cool und Marina und so Frauen, die Songs schreiben. Aber genau, trotzdem finde ich Heavysaurus so als Konzept ziemlich cool, irgendwie Kindern Musik nahezubringen, die irgendwie mit echten Instrumenten gemacht wird und ein bisschen rockt. Und als ich die Anfrage bekommen habe für den Comic, war auch so ein bisschen mein Gedanke so, okay, ich bin ja gar nicht so der Metal-Experte. Sollte ich mir dann noch jemand an Bord holen, um diesen Comic zu schreiben? Aber dann habe ich mir gedacht, ich habe ja vor allem in meinen 20ern in mehreren Bands gesungen. Also ich habe halt die Erfahrung zumindest, wie es ist, in einer Band zu sein und auf der Bühne zu stehen und wie die Technik funktioniert und sowas. Und habe gedacht, aus dieser Erfahrung heraus kann ich da, glaube ich, schöpfen und kann da viel, kann dann doch einiges dazu beitragen, wie das so ist, in einer Band zu sein und irgendwie Konzerte spielen zu wollen und Songs zu schreiben.
Mega gut, weil das tatsächlich dann so ein bisschen die Folgefrage eigentlich erübrigt, wie deine Konzerterfahrungen sind. Aber wenn du selbst als Sänger auf der Bühne gestanden hast, als Künstler, dann das ist natürlich top, weil du dann, wie du schon sagst, auch diese ganzen technischen Aspekte mit einbringen kannst in deine Arbeiten. Jetzt hier konkret auch bei Heavysaurus. Und wir sehen ja auch hier in dem Comic, der jetzt ganz aktuell beim Carlsen Verlag erscheint und den Titel trägt Vorhang auf für den Dino-Metal, sehen wir letztlich auch vor allem die Perspektive von eben der Band und von den Figuren aus der Band. Und vielleicht gibt es da draußen tatsächlich jemanden, der sich aus Heavysaurus und Metal und Band noch nicht selbst zusammenreimen konnte, wovon wir eigentlich sprechen. Lieber Adrian, was ist Heavysaurus?
Ja, Heavysaurus ist die coolste Dino-Metal-Band der Welt, vielleicht auch die einzige. Also es sind 5 Dinos, die Heavy-Metal-Musik machen für Kinder. Die gab es ursprünglich mal in Finnland, ich glaube schon seit 10 Jahren. Und da sind die auch extrem erfolgreich, machen halt Metal-Musik für Kinder in Dino-Kostümen. Und irgendjemand hat sich dann mal gedacht, hey, vielleicht kann man das auch übersetzen. Und dann wurde irgendwie eine deutsche Variante davon zusammengestellt, die auch super erfolgreich ist und in Deutschland tourt. Ich glaube, es ist die Band, die meisten Live-Konzerte im Jahr spielt in Deutschland überhaupt. Also irgendwie jede Woche mehrere Konzerte spielen. Ich glaube auch mit Hilfe von so Zweitbesetzungen. Und genau, das sind halt Dinos oder Menschen im Dino-Kostüm, auch wenn man das ehrlich gesagt nicht so viel verraten sollte.
Die eben ich glaube, wenig Minderjährige zu hören, ne?
Ja, ich glaube, es ist okay hier. Und die haben halt echt eine Menge Hits, die auch ganz schöne Ohrwürmer sind. Mhm. Und sie haben eben auch so ein bisschen eine Backstory, die, glaube ich, am Anfang nur so in Form von so einem Bühnenintro erzählt wurde. Aber jetzt gibt es seit neuestem auch eine Hörspielreihe, für die ich auch Cover illustrieren durfte. Und eben den Comic, der so die Origin-Story der Band ein bisschen ausführlicher erzählt.
Da war jetzt sehr viel dabei. Da fangen wir doch mal ganz vorne jetzt mal an. Heavysaurus, da kenne ich vor allem 2 Songs. Kaugummi ist mega, glaube ich. Mhm. Und die Pommesgabel. Das dürften so die beiden bekanntesten Songs von denen sein. Oder möchtest du noch welche ergänzen?
Ich glaube, ja. Das sind auch beide Songs, die ich im Comic benutzt habe. Und ja, gibt aber auch noch ein paar andere coole Hits. Wie Flugsaurier oder Laser Ninja.
Fantastisch. Und ich habe auch ein bisschen da reingehört und das ist auch was zum Beispiel auch beim Comic Park in Erfurt auch haben die schon einen Auftritt gehabt. Und spätestens daher hatte ich dann auch versucht, meine Kids an den Metal mit Heavysaurus mal ranzuführen. Noch mit wenig Erfolg, aber das mag sich ja noch ändern, wenn sie die vielleicht mal live sehen bei diesen unzähligen Konzerten. Das ist also so ein bisschen wie Lordi für Kids, nur nicht so düster und vor allem auch mit, sagen wir, also das ist mein Eindruck aus den ersten Songs, eher so seichter Metal, oder? Da geht's mehr um die Stimmung und die Musik und weniger um die textlichen Inhalte, oder?
Ja, also die Texte sind oft auch einfach lustig, geht viel um Dinos, um Spaß haben, um auch Kinderthemen, aber es ist halt mit verzerrten Gitarren gespielt und mit echtem Schlagzeug und so weiter, was halt jetzt Simone Sommerland oder so nicht hat.
Ja, absolut. Das ist eine andere Richtung. Aber hast du sie denn schon mal live gesehen, Heavysaurus?
Nee, leider noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr mal. Also, wenn dann mein Sohn auch in dem richtigen Alter dafür ist. Ja.
Bin mir sicher, dass dein Comic als Merch bei den Konzerten auf jeden Fall rumliegen wird. Dann lass doch nochmal kurz auch mal, bevor wir dann auf den Comic kommen, über die Hörspiele, auf die Hörspiele zu sprechen kommen. Du hast gemeint, du bist ja schon tätig gewesen. Es gibt da, glaube ich, eine Handvoll von. Und da bist du für die Cover-Illustration zuständig, oder?
Mhm, genau. Die sind geschrieben von Thilo Gosejohann und der hat irgendwie 4 Hörspiele geschrieben und auch produziert. Und da durfte ich die Cover-Illustrationen beisteuern und die Scripts von den Hörspielen war tatsächlich auch schon fertig, als ich angefangen habe mit dem Comic. Das heißt, die spielen auch beide in der gleichen Welt. Also da konnte ich mich ein bisschen orientieren, dass die Storys sich nicht widersprechen. Aber da die Hörspiele eben die Origin-Story auslassen und gleich mitten im Leben der Band beginnen, habe ich mir gedacht, da habe ich eine Chance, da nochmal am Anfang anzusetzen beim Comic und diese Geschichte zu erzählen.
Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden? Woher kannten die dich?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig. Also die Ansprache erfolgte über den Carlsen Verlag, also meine Redakteurin, die Jasmin Mennel, hat mich da angeschrieben. Und ja, ich muss sie mal fragen, wie sie überhaupt auf mich kamen. Aber ich kenne grundsätzlich noch 1-2 andere Leute, die beim Carlsen Verlag sind. Also irgendjemand hat mich wahrscheinlich empfohlen. Und da wurden dann, glaube ich, auch erstmal mehrere gefragt. Ich habe da eine Testzeichnung gemacht, letztes Jahr im Sommer. Und da wurde dann wohl lange hin und her überlegt von der Band her. Also auch von der finnischen Band, die da immer noch mit einbezogen werden muss. Wer soll denn jetzt diesen Comic zeichnen? Und ja, letzten Herbst habe ich dann den Zuschlag bekommen, dass ich das sein soll. Und dann ging's los.
Aber auch schon für die Hörspiele? Ging das auch schon über Carlsen oder war das anders?
Also beim Comic war von Anfang an auch einer von Sony dabei, der dann das mit betreut hat und da auch Feedback gegeben hat. Und der hat mich dann einfach ein bisschen später mal angefragt, hey, hast du Bock auch die Hörspiele zu machen? Wir fänden das ganz cool, wenn das irgendwie alles so aus einem Guss ist von der Optik her.
Das heißt, die Rechte an Heavysaurus auch international gesehen liegen bei Sony?
Mhm.
Okay, ja, jetzt verstehe ich. Da gibt es nicht so ein Bild so ein bisschen. Sehr gut. Und dann hast du die Hörspiele mitgebracht, zusammen mit dem Thilo Gosejohann,
genau.
Da liebe Grüße, den kennen wir von der Division des von der Filmredaktion drüben beim Telestammtisch auch sehr gut, auch privat. Da liebe Grüße. Und dann war es endlich soweit. Du hast diesen Comic machen können, indem du uns dankenswerterweise erstmal die Origin erzählst. Und da stelle ich mir doch schon mal erst die Frage, wenn da jetzt diese Band auf diese Bühne kommt und vor denen stehen, keine Ahnung, 200, 300, 400 Kinder und plötzlich machen die Gitarre und bla. Ist das so, dass die schon auf der Bühne so drei Worte dazu verlieren, wo die eigentlich herkommen und dass sie Dinos sind und dass sie aus dem Ei geschlüpft sind? Gab es da schon so eine grobe Origin oder hattest du wirklich freie Hand?
Also es gibt mehrere Sachen. Es gibt, glaube ich, so ein gesprochenes Intro, was am Anfang der Konzerte kommt, was so ganz grob sagt, hier, die Dinos, Dino-Eier wurden von der Hexe im Berg gefunden und so. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das kommt da schon her. Und es gibt tatsächlich in Finnland einen Heavysaurus-Kinofilm, der auch die Origin-Story erzählt. Da wurde mir aber zum Glück gesagt, dass ich mich nicht an den halten muss. Also der existiert und den kann man gucken, aber der ist jetzt quasi für die Lore vom deutschen Heavysaurus nicht komplett relevant. Das heißt, da konnte ich mir so ein paar Rahmenelemente rausgreifen, aber im Grunde erzähle ich eine eigene Geschichte mit dem Comic, die aber dann auch wieder zu den Hörspielen passt.
Okay, interessant, weil da gibt es ja schon so wieder so viele Folgefragen. Also ob wir auch diesen Film mal in deutsch synchronisierter Fassung sehen, was man vielleicht nicht ausschließen kann, aber aktuell offensichtlich nicht geplant ist.
Ich glaube, ich glaube, man kann ihn einfach streamen, auf Deutsch auch, ja.
Ah ja. Ja. So, okay. Gut, jetzt sind Kinder aber, das kann ich von meinem persönlichen privaten Haushalt erzählen, da nicht so nachtragen, wenn mal vielleicht ein paar Abweichungen in der Lore drin sind und das, ja, Hauptsache macht Spaß und ist kurzweilig und unterhaltsam. Und wir kriegen jetzt hier auf, was sind's, glaube ich, meine PDF hat 65 Seiten, das heißt, der Comic wird dann so schätzungsweise 62 Seiten haben, 60?
Ja, 60 Comic-Seiten.
Indem wir die Origin vollkommen nochmal, also jetzt von dir erzählt bekommen, es begeht auf Dino Rock, wo dann auch diese Eier gefunden werden. Erzähl doch mal, hol uns doch mal kurz inhaltlich ab, wer findet da welche Eier und warum kommen da keine Hühnchen raus?
Ja, also es gibt diesen Berg, der heißt Dino Rock, man weiß nicht genau warum, so heißt, bevor die Dinos da schon gefunden werden, vielleicht weil er ein bisschen aussieht wie ein Dinosaurierkopf, also so ganz, ganz vage angelehnt. Und auf diesem Berg wohnt die Hexe Rupulina. Und die steht sehr auf Heavy Metal und Rock'n'Roll und spielt da immer gerne ihre Gitarrensolos auf der Bergspitze. Und eines Tages spielt sie irgendwie so leidenschaftlich und magisch, dass da ein Blitz einschlägt in den Berg. Und dann tut sich eine Erdspalte auf und in dieser Erdspalte sind 5 uralte Dino-Eier, die dann auch sofort schlüpfen. Und da kommen dann die Heavysaurier raus. Also 4 Dinos und ein Drache, muss man sagen. Warum dann Drachenei dabei war, wird jetzt in dem Fall erstmal nicht erklärt. Da habe ich schon Ideen, die man vielleicht in der zukünftigen Geschichte nochmal machen könnte. Ja, und die Hexe zieht sie dann groß, bringt ihnen alles bei über Heavy Metal und die Dinos werden zur Band.
Die Heavy Metal Grundausbildung von einer Hexe. Auch schön, dass die Hexe hier über den kompletten Comic hinweg gar nicht negativ gefärbt ist und das ist auch teilweise auch Thema, dass eine gute Hexe, eine liebe Hexe, eine, die ich auch persönlich gern kennenlernen wollen würde. Ist diese Rupulina denn von dir ausgedacht oder war die schon immer Teil der Lore?
Die gehört immer dazu, also die kommt auch im Film vor und im Hörspiel und so weiter, ja.
Dir war dann wahrscheinlich ziemlich klar, das müssten halt genau diese 5 Menschen, also Figuren, die haben auch alle Namen, die ich mir jetzt, sorry, aber die kriege ich nicht wiederholt, von diesen 5 Dinos, die da Rock'n'Roll, Heavy Metal machen. Da war relativ klar, die müssen alle rein, das ist von Anfang an eine Band, richtig?
Ja, genau. Es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Herausforderung, einen Comic zu machen, der 5 Hauptfiguren hat, die halt auch in dieser Geschichte eigentlich immer zusammen unterwegs sind, weil man dann halt immer auch in der Szene für jeden was zu tun finden muss. Man muss dann oft auch alle 5 irgendwie zeichnen und in ein Panel quetschen. Das ist dann gar nicht so einfach. Aber so eine Metalband hat halt meistens 5 Mitglieder ungefähr.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Band und vor allem diese Figuren jetzt durch dich und diesem Comic sehr viel mehr Tiefe bekommen haben, als sie das, in ihrer ursprünglichen Bühnenpräsenz haben. Vielleicht kannst du uns mit deinen Worten mal die 5 Figuren vorstellen. Ich weiß nicht, ob du die Namen auswendig kannst, würde wahrscheinlich auch gar nicht so viel bringen, wenn man sie nicht kennt, aber wer sind diese 5 Figuren? Was zeichnet sie vielleicht jeweils aus?
Ja, es gibt den Mr. Heavysaurus, das ist der Sänger und so die Rampensau, der Anführer der Band. Der ist ein Tyrannosaurus Rex und ist eben so ein typischer Leadsänger, der gerne im Mittelpunkt steht. Dann gibt es Millie Pilly, die Keyboarderin, die so ein bisschen so ein Triceratops-artiger Dino ist. Und die ist sehr schlau und mutig und irgendwie jetzt ganz gewitzt. Dann gibt's Riffi Raffi, den Drachen. Der kann Feuer spucken und sehr gut Gitarre spielen. Der ist eher so ein Lustiger, der einfach vor allem, glaube ich, so auf seine Gitarre steht. Dann gibt's Muffy Puffy, den Bassisten der Band. Der heißt wahrscheinlich auch so, weil er ab und zu mal so Verdauungsprobleme hat. Und er gewisse Geräusche auch macht. Und dann gibt's noch Compy Mompy, den Schlagzeuger. Der ja steht eher so im Hintergrund und ist halt so ein einer, der gerne mal auf das Schlagzeug draufhaut.
Und hat einen sehr langen, coolen Hals. Ich mag ja diese Hals, dieses Halsding da drum. Das finde ich ja einfach eine geile Kombi. Diese Halsarmbänder, also
finde ich ganz toll. Ja, das ist auch nicht so einfach zu zeichnen gewesen oder zu entscheiden, wie lang ist dieser Hals. Weil bei der tatsächlichen Dino-Figur auf der Bühne ist der Hals schon so lang. Ich glaube, da ist dann irgendwie so ein Guckschlitz drin in dem Hals. Mhm. Weil das halt ein...
mega praktisch bei 30 Grad in dem Ding Schlagzeug zu spielen.
Trachiosaurus sein soll. Aber wie lang kann man den Hals machen, dass der trotzdem der eher menschlich aussehende Körper darunter noch funktioniert? Da musste ich ein bisschen rumprobieren.
Weil du gerade auf die Körper zu sprechen kommst, da habe ich mich auch gefragt, wenn ich mir quasi den unteren Teil der Figuren angucke, und das wird schlicht letztlich auch ein bisschen damit zu tun haben, was da einfach auch für Kostüme auf der Bühne sind, aber wenn du dir den Kopf mal wegdenkst und machst eher eine rundliche Schildkrötengestalt drauf, dann sehen die aus wie die Ninja Turtles, oder?
Mhm. Ja, das fand ich auch. Also es war gleich, als ich irgendwie zum ersten Mal Visaurus gesehen hat, war das auch so eine Assoziation von mir und gleichzeitig auch ein bisschen Inspiration, weil ich dann dachte, ja, wenn man irgendwie coole Turtles-Comics machen kann, dann kann man bestimmt auch coole Heavisaurus-Comics machen.
Sie lernen in diesem Comic ja auch andere menschliche ProtagonistInnen kennen, Schülerinnen, also letztlich genau auch die Zielgruppe für die Musik hier eben auch dargestellt in Vertretung von zwei Figuren, mit denen sie dann zusammen Musik machen. Wie bist du denn, vielleicht kannst du ein bisschen was zum Entstehungsprozess vom Comic erzählen, was für Absichten du letztlich hattest, was wolltest du dem Comic unterbringen und wie hast du das dann umgesetzt?
Ja, also ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie kommt die Band dazu, von dieser Origin, von dem Ding, dass sie halt auf diesem Berg irgendwie aufwachsen mit der Hexe, dazu dann tatsächlich eine Band zu werden, tatsächlich ein Konzert zu spielen und irgendwie ein großes Publikum zu erreichen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mir halt auch gedacht, wäre es cool, wenn sie eben auch so ein gewisses Element von so einer Heldenhaftigkeit haben, also dass sie halt nicht nur, es geht ihnen nicht nur darum, irgendwie aufzutreten auf der Bühne, sondern sie helfen halt diesen Kindern eigentlich. Also es geht die eigentliche, was diese Geschichte ins Rollen bringt, ist halt, dass diese Kids auf einem Konzert auftreten wollen, aber sie können es eigentlich nicht. Und die Heavisaurier sagen, okay, ihr stellt euch vorne hin und tut so und wir machen die Musik. Und da kam so diese Idee her. Was in den vorherigen Versionen dieser Geschichte nicht so angelegt war, ist, dass Rupolina auch so eine, also die ist zwar nett, aber sie ist auch so ein bisschen die Antagonistin der Geschichte. Also sie möchte ja eigentlich nicht, dass die Dinos auftreten. Sie möchte die bei sich auf dem Berg behalten, wo sie sicher sind. Und die Menschen machen ja auch komische Sachen. Und vielleicht sollten sie lieber mal nicht unter die Menschen gehen. Wer weiß, wie die reagieren auf so ein paar Metal-Dinos. Mhm. Und dass es halt diesen Konflikt gibt zwischen der Rupolina, die sie dort behalten will, den Dinos, die aber raus in die Welt wollen und ihre Kunst, ihre Musik irgendwie präsentieren wollen. Das war irgendwie so ein wichtiger Motor der Geschichte für mich.
Wenn wir mal kurz drüber nachdenken, wir haben eine Hexe, die ja potenziell böse sein könnte. Wir haben Dinos, Rock'n'Roll, Metal, Feuer. Das ist ja auch eine Geschichte, die hätte man ja auch total dark and gritty erzählen können, aber das ist sie hier natürlich nicht. Das ist ja ein Kindercomic, der wirklich von vorn bis hinten komplett in hell und zufrieden und glücklich und also verhältnismäßig heile Welt, letztlich auch alles und fand ich total toll. War das eine Vorgabe, dass du das so machen solltest oder war das eine logische Konsequenz daraus?
Ich würde sagen, das hat sich viel aus der Zielgruppe ergeben auch, also einfach, dass man halt, dass es halt für einfach auch geeignet sein soll für Grundschulkinder und da darf es halt einfach nicht zu düster und gruselig werden. Aber Heavisaurus als Band ist, glaube ich, auch einfach sehr positiv. Die haben zwar so ein bisschen diesen Look mit der Lederkluft und den Nieten und so, wo es erstmal ein bisschen bedrohlich aussehen könnte. Aber so von der Art her, wie sie auftreten, sind sie auf jeden Fall sehr, sehr positiv und friedlich. Und das war mir halt wichtig, hier auch zu transportieren.
Gab es denn sonstige Vorgaben oder Wünsche von den LizenzinhaberInnen? Irgendwas, was meinetwegen die Geschichte oder das Miteinander angeht? Gab es irgendwelche Vorgaben, so eine Art Lore bei Obelix und Co. und wie sind die alle heißen? Du hast ja bei großen Franchises immer Vorgaben, gab es das ja auch?
Ja, es gab halt tatsächlich eben diese Hörspiele schon und die hatten auch so eine Art Bibel, wo halt dann diese Stadt Exenhausen existiert halt dort, die in der Nähe von dem Dinoberg ist und wo eben auch die dann die menschlichen Figuren leben und die menschlichen Figuren, die stammen tatsächlich auch aus den Hörspielen. Also ich hatte zuerst irgendwie in einem frühen Entwurf hatte ich eigene Kinder entworfen hier und dann haben sie gesagt, Moment, wir haben doch in den Hörspielen auch zwei Kids, nenn die doch einfach so, dann sind das die gleichen. Also Rosalie und Felix kommen auch in den Hörspielen vor, sind so die Kinder, die mit den Dinos befreundet sind. Und auch der Manager der Band, der einen kleinen Auftritt im Comic hat, ist eine wichtige Figur in den Hörspielen.
Der ist aber auch nur eine Figur, da existiert der wirklich.
Nee, also vielleicht basiert der lose auf den Gründern der Band in Finnland oder so, aber nee, das ist eine Figur, ja.
Okay, jetzt ist es fertig. Wie gesagt, ich fand es ganz toll und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das hier noch mehrfach meinen Kindern zum Einschlafen vorlesen werde, eben auch, weil ich denke, dass das, es ist aber auch wirklich mega kurzweilig. Also die 60 Seiten hatte ich sehr schnell gelesen und die Kinder werden da auch viel Spaß dran haben. Ich kann mir also vorstellen, dass da draußen durchaus ein recht großes Publikum dafür geben wird. Weißt du, wie jetzt geplant ist, mit dem Comic weiterzumachen? Vermutlich wird dich Carlsen auf die ein oder andere Signierstunde schicken, aber wird das zum Beispiel auch was sein, was dann bei den Auftritten der Band im Merch-Bereich mit rumliegt?
Das ist, soweit ich weiß, geplant, dass es bei am Merch-Tisch zu haben sein wird, wo ich natürlich auch sehr darauf hoffe, dass das da gut ankommt und dass es eben nicht nur über den klassischen Buch- und Comichandel irgendwie verkauft wird, sondern gerade auch bei den Konzerten bietet sich das, denke ich, total an. Und ich glaube, das ist auch ein cooleres Ding, um es mitzunehmen, als jetzt irgendwie nur so ein, ich meine, T-Shirt ist auch cool oder ein Beutel oder so, aber so ein Comic ist halt schon, denke ich, ein cooles Mitbringsel von so einem Konzert. Geplant ist ansonsten mehrere Signierstunden bei der Frankfurter Buchmesse mit mir und auch mit Dinos. Also es sind zwei von den Bandmitgliedern im Kostüm dort. Und man kann sich irgendwie mit denen fotografieren lassen. Es gibt auch so einen Bühnentermin, wo ich einen Teil des Comics vorlese und es dann so ein Gespräch gibt mit mir und den Dinos. Und ja, ich hoffe, dass sich vielleicht noch ein paar andere Signierstunden und Lesungen ergeben, aber ist jetzt noch nichts konkret geplant.
Ich kann mir das an diversen Orten vorstellen. Ich habe ja auch gerade gesehen, ich habe die letzten Seiten, da sieht man auch die Hörspiele und die Cover mal, die sind im Comic auch wohl scheinbar abgedruckt. Ozzy Osbourne hat scheinbar zumindest einen optischen Auftritt und ich kann mir diese Zeichnung zum Beispiel auch gut vorstellen, zum einen selbst als gedruckt, zum meinetwegen auf einem Shirt, vielleicht sogar eher noch als ein Foto der Band und ich kann mir das theoretisch natürlich auch als ein animiertes, kurzes Abenteuer vorstellen. Du sagst, es gibt bereits einen Film, der vermutlich rein optisch auch durchaus Abweichung zu deiner Stilistik hat. Ich kann mir eben auch Sachen vorstellen in der Art und Weise.
Ja, der Film ist tatsächlich, Live-Action. Also da sind nur die Dinos im Kostüm und ihre Gesichter sind aber irgendwie computerbewegt so ein bisschen, weil auf der Bühne bewegen sich die Gesichter nicht wirklich. Es gibt auch schon animierte Musikvideos, die ein bisschen einen anderen Stil haben als mein Comic. Ja, ich fänd's natürlich auch cool, wenn sich die Musikvideos auch noch dem Comic-Stil anpassen würden fürs nächste Album oder so, aber ja.
Räusper. Ja, voll gut. Was ich super gern nochmal ganz kurz mit dir besprechen würde am Ende unseres Gesprächs, da gibt's nämlich Neuigkeiten zu Erlangen. Und einfach, weil du recht gut verknüpft bist auch mit der Comic-Szene, will ich vielleicht auch mal deine Eindrücke mal kurz abfangen. Erlangen 2026 wird wieder stattfinden. Vermutlich kleiner. Es ist noch nicht hundertprozentig beschlossen, aber vermutlich kleiner. Wenn ich die Angaben, die ich gesehen habe, richtig interpretiere, wird es noch zwei Zelte geben. Und eben statt eigene Dinge. Also man wird quasi auf zwei kleinere Zelte verzichten müssen und insgesamt am Programm ein bisschen reduzieren. Wie sind deine Emotionen und Gedanken zu dem, was an Gerüchten gibt zu Erlangen 2026?
Ja, ne, ich bin erstmal froh, dass es stattfindet wieder, weil es ja wohl auch im Gespräch stand, dass Erlangen irgendwie eins seiner Festivals ausfallen lassen muss. Und ich glaube, sie lassen jetzt stattdessen einmal das Poetenfest ausfallen eventuell. Also bin ich froh, dass der Comic-Salon überhaupt stattfindet. Bisschen kleiner ist natürlich schade, aber ich meine, es gibt in Erlangen eh immer so viel zu tun und zu gucken, dass man da nicht hinterherkommt. Und wenn es jetzt ein bisschen weniger gibt, ist, glaube ich, immer noch genug geboten, dass man da mehrere Tage verbringen kann. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
In Anbetracht der vielen Familien und Kinder, die dann dort auch unterwegs sind, wäre das dann auch ein super Ort, um den neuesten Heavysaurus-Comic vor Ort zu präsentieren. Und würde mich freuen, wenn es da auf jeden Fall auch noch Signierstunden von dir und gerne auch VertreterInnen von Heavysaurus gäbe.
Ja, also ich bin da bestimmt am Start.
Sehr gut. Ja, Mensch, Adrian, ich glaube, dann haben wir heute einen sehr guten Ersteindruck zu Heavysaurus Vorhang auf für den Dino-Metal bekommen. Ein Comic, den ich ruhigen Gewissens allen Familien mit Kindern im Grundschulalter und vielleicht noch ein Stück darüber hinaus empfehlen kann. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass es wie immer alle relevanten Links zu dir, also deinen Websites, Social-Media-Auftritten und Co. In den Shownotes gibt. Da kann man sich da mal einen Eindruck von verschaffen und dann auch eine Leseprobe beispielsweise von Heavysaurus sich mal anschauen. Und ich weiß gar nicht, das kommt dann als Hardcover wahrscheinlich raus, oder? Mhm. Das weiß ich gerade gar nicht.
Ja,
Hardcover, genau. 60 Seiten. Ich habe es jetzt PDF gehabt. Weißt du, was der Preis sein wird?
Ja, 12 Euro.
Also. Ach, das ist ja also Taschengeldgröße.
Ja, das genau. Nee, es ist ja auch schön, dass Kinder sich das vielleicht auch vom eigenen Geld leisten können, wenn sie da Bock drauf haben.
Absolut. Worauf ich total Bock hatte und du offensichtlich auch, war dieses Gespräch. Lieber Adrian, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit mir, mit uns über dich und deine Arbeit und auch über den Heavysaurus Comic gesprochen hast. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Ciao.
Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.